Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Das ist ein schöner Text, der steht in Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Amen.
Guten Morgen. Ich bete nochmal. Vater, wir bitten dich, dass du uns deinen Geist schenkst, dass er in unserer Mitte ist, dass du dein Wort lebendig machst heute Morgen, sodass wir dir wirklich begegnen. Was ist die beste Vorbereitung, wenn du nicht redest, in unsere Herzen? Amen. Ja, das Thema ist die Treue Gottes, aber das Thema ist auch unsere Treue zu ihm, also beides zusammen. Und wer sich erinnert, ich hatte vor einiger Zeit, das ist jetzt schon länger her, über die Geschichte gesprochen, Daniel in der Löwengrube, wo Daniel errettet wurde durch Gott von den Löwen, da war ein Vierter. Nein, jetzt bringe ich was durcheinander. Das war die Sache mit dem Feuerofen. Daniel wurde errettet in der Löwengrube von den Löwen. Und dann waren natürlich die drei Freunde Daniels, die im Feuerofen waren. Und da war ein Vierter, der aussah wie ein Gottessohn. Sie kamen in diesen Feuerofen, weil sie sich nicht niederwerfen wollten vor diesem Standbild, was Nebukadnezar angefertigt hat, dieses goldene Standbild. Und die Oberen des Staates sollten sich ja da niederwerfen und dieses Standbild anbeten. Ich hatte die Predigt, die ich jetzt bei euch vor einiger Zeit schon gehalten habe, zu diesem Thema nochmal in einer anderen Gemeinde gehalten, wieder vollkommen überarbeitet. Und in dieser Vorbereitung sind mir einfach zwei Verse sehr nahe gegangen und die wollte ich euch mal vorlesen. Und zwar geht es einfach darum, bevor die drei Freunde Daniels in den Feuerofen müssen, haben sie noch ein Gespräch mit Nebukadnezar. Und da lese ich mal uns diese beiden Verse vor. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Selbst wenn Gott uns in seiner Treue vielleicht nicht vom Tod rettet, bleibt er in unserem Herzen doch unser Gott. Sie sind bereit, in den Feuerofen zu gehen, sie sind bereit zu sterben. Egal, ob Gott sie rettet oder nicht, sie bleiben trotzdem ihrem Gott treu. Und das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, das ist mir unwahrscheinlich nahe gegangen, was das für ein starkes Zeugnis ist. Für ihren Gott. Egal, ob er sie rettet oder nicht, das ist nicht abhängig davon. Er bleibt in ihrem Herzen doch ihr Gott. Was für eine Ehre bekommt Gott? Was ist das für ein Bekenntnis? Und Gott rettet sie. Gott ist treu durch einen Engel, der aussah wie ein Gottessohn. Er rettet sie, nichts passiert ihnen, sie gehen unbeschadet raus aus dem Feuerofen. Das Feuer hat ihnen überhaupt nichts antun können. Wir haben den Text schon gehört, Jesaja 43, wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Es gibt einen schönen Paralleltext im Neuen Testament. Römer 8, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Noch einen schönen Vers aus dem 1. Korintherbrief. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Liebe Gemeinde, wir dürfen dieses Leben, was Gott uns geschenkt hat, mutig leben. Denn wer oder was will uns von der Liebe Gottes, von seiner Treue trennen? Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und wir erleben diese Liebe ja auch immer wieder in unserem Leben. Wir erfahren die ja auch, wenn wir mal zurückblicken, wie Gott gewirkt hat, wie Gott immer wieder eingegriffen hat, wie Gott Wege geebnet hat, Türen geöffnet hat. Und ich denke, jeder von euch könnte da eine ganze Menge erzählen, wie Gott in seinem Leben gewirkt und gehandelt hat, wie Gottes Treue sich bestätigt hat in ganz vielen Lebenssituationen. Und wie oft nehmen wir uns vor, diesem Gott treu zu bleiben, eben weil wir diese Liebe erfahren. Wie oft nehmen wir uns vor, seinem Wort zu vertrauen, zu glauben und mutig voranzugehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Unglauben soll doch keinen Platz in unserem Herz haben. Und doch, wie oft versagen wir. Weil der Mensch ist einfach so gestrickt, er sieht immer nur das, was vor Augen ist. Was wir erleben, was wir sehen, was wir fühlen und betasten können, was wir erfahren, das bestimmt unsere Wahrnehmung. Das bestimmt unser Leben. Und meistens auch unser Glaubensleben. Und wenn es uns wirklich gut geht, wenn die Dinge gut laufen in unserem Leben, wenn wir gesund sind, wenn wir Arbeit haben, wenn wir Geld haben, Ehe und Familie, alles läuft gut, dann heißt das, wir erfahren auch, dass es uns gut geht und dann ist Gott auch gut, weil wir das in unserem Leben erleben. Ganz real, in unserem Alltag. Doch was ist, wenn unser Leben nicht mehr nach unseren Vorstellungen läuft? Was ist, wenn wir krank werden, wenn es uns schlecht geht, wenn es uns länger schlecht geht oder wenn es uns ganz lange schlecht geht? Oder was ist, wenn unser Leben so richtig gefährlich wird, so richtig am Abgrund ist? Und wir wissen ja auch, dass wir als Kinder Gottes einen Feind haben. Im 1. Petrusbrief heißt es, der brüllende Löwe, der tut ja auch alles, um uns zu entmutigen und zum Aufgeben zu verführen. Er klagt uns an oder verurteilt uns und will uns zum Zweifeln bringen an Gottes Liebe. Und wie schnell zweifeln wir, wenn unser Leben nicht mehr so läuft, wie wir uns vorstellen. Wie schnell fliehen wir manchmal vor Gott, verstecken uns vor ihm oder misstrauen ihm, klagen an oder werden sogar bitter, weil Gott nicht so handelt, wie wir es erwarten. Weil Gott nicht so handelt, wie es vielleicht nach unserer Wahrnehmung her richtig wäre, wie es gut wäre, wie es angebracht wäre. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir es erwarten, ist er dann schlecht? Liebe Gemeinde, Glaube glaubt immer ins Unsichtbare hinein. Wir leben auf Glauben, wir leben auf Hoffnung. Und Glaube ist auch dann noch da, wenn die Umstände scheinbar gegen die Treue Gottes sprechen. Selbst dann glaubt Glaube noch oder selbst dann kann Glaube noch glauben. Und genau das ist das Problem für uns Menschen. Und das ist das Schwierige, weil wir so auf das Sichtbare fixiert sind. Glaube glaubt in das Unsichtbare. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus. Zu wem sagt er das? Wer weiß das? Weiß das jemand? Genau, zu Thomas. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Der auferstandene Jesus erscheint den Jüngern. Die Jünger haben sich versammelt, Johannesevangelium, im geschlossenen Raum. Sie haben Angst vor den Juden, sie wissen nicht, wie es weitergeht richtig. Und Jesus erscheint da nach seiner Auferstehung 11 Jüngern. Thomas war nicht anwesend und er offenbart sich seinen Jüngern, dass er wirklich auferstanden ist. Um den Jüngern neuen Mut zu machen, sie neu zu ermutigen, weil sie hatten wirklich Angst, sie wussten gar nicht richtig, wie es weitergeht. Sie hatten natürlich auch ihre Zweifel, ob Jesus denn jetzt wirklich auferstanden sei. Und Jesus weiß das und geht in diesen Raum. Aber Thomas war nicht dabei und die Jünger erzählen es Thomas, dass Jesus da war und sich ihnen gezeigt hat. Aber Thomas zweifelt, er glaubt es nicht. Und deshalb kommt Jesus ein zweites Mal durch die verschlossenen Türen hindurch und zeigt sich auch Thomas. Und erst als Thomas die Finger in die Wunden Jesus legen darf, ist er überzeugt, ja, das ist Jesus. Und er ruft aus, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Dieses mein Herr und mein Gott, wenn man das mal so an sich ranlässt, das ist nicht irgendeine Aussage, ja, mein Herr und mein Gott, da steckt viel mehr dahinter. Das ist eine Offenbarung, glaube ich, die von Gott selber kommt. Und wer das wirklich von Herzen ausrufen kann, mein Herr und mein Gott, das ist ein Bekenntnis, wo das ganze Leben dahinter steht. Das umspannt mein ganzes Leben, das umspannt alle Ewigkeit. Und ich glaube, dieses Bekenntnis kann nur jemand ehrlich ausrufen, dem sich Jesus wirklich offenbart. Dem sich Jesus offenbart als der Herr über Leben und Tod, als der gekreuzigte und auferstandene König und Erlöser, der alle Macht hat im Himmel wie auf Erden, der aufschließt und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand schließt auf. Dieses mein Herr und mein Gott, wenn es aus der Tiefe eines Menschen kommt, lässt nur noch Anbetung zu. Es lässt keinen Zweifel mehr zu, keinen Götzendienst, keine billigen Trostpflaster, kein Misstrauen, kein Unglauben. Wer sagen kann, mein Herr und mein Gott, und sein Leben steht dahinter, dem ist Gott alles in allem geworden. Der ist Gott wirklich begegnet. Nicht auf dem Papier, sondern hier drin. Und ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir brauchen auch immer wieder diese übernatürliche Offenbarung Gottes in unserem Leben. Wir brauchen diese göttliche Medizin gegen unseren Unglauben. Wir brauchen erleuchtete Augen unseres Herzens, wie es im Epheserbrief heißt. Damit wir ermutigt werden, damit wir glauben können, damit wir vertrauen können, damit wir Liebe haben, damit wir treu sind, damit wir überhaupt in seiner Nachfolge leben können, brauchen wir Offenbarung von Gott selber. Und dieses mein Herr und mein Gott des Thomas, das finden wir da, wo wir die Berührung mit Jesus suchen. Diese Offenbarung finden wir da, wo wir ihn berühren wollen, denn da wird er uns berühren und wird sich uns offenbaren. Und diese Berührung findet da statt, wo Treue und Männer und Frauen jeden Tag neu aus der Abhängigkeit von ihrem Vater leben, wie Jesus es getan hat. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat, sagt er, Johannes 5. Diese Berührung ist auch da, wo treue Männer und Frauen im Gebet vor Gott stehen, wie Daniel es tat. Wir wissen, Daniel hat 3-mal am Tag gebetet zu seinem Gott. In einem götzendienerischen Land, in einer gottesfeindlichen Umgebung. Es war ihm egal, seine Liebe zu seinem Gott war größer. Es war ihm wichtig, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Unter höchster Gefahr hat er gebetet. Und wurde ja auch dabei erwischt. Und musste in die Löwengrube. Und eins seiner schönsten Gebete, ich habe es nochmal gelesen, finden wir in Daniel 9. Das hat mich sehr berührt, du kannst es gerne mal nachlesen. Da geht es um ein Gebet, wo er um Vergebung bittet für sein Volk. Weil das Volk Israel hat viel Sünden auf sich geladen und musste ja deshalb in die babylonische Gefangenschaft. Und er bittet um Vergebung. Er bittet Gott um Barmherzigkeit für sein Volk. Er bittet Gott um einen Neuanfang. Und dieses Gebet, das ist so voller Selbstlosigkeit und voller Liebe und voller Erwartung. Und das wünsche ich uns auch, dass wir alles von Gott erwarten, dass wir zu ihm kommen im Gebet, egal was uns beschäftigt. Und dass wir auch für andere einstehen, dass wir Fürbitte tun, dass wir treu sind im Gebet, wie Daniel es war. Berührung mit Jesus ist auch da, wo Männer und Frauen treu im Gott, treu im Wort wohnen und darin leben. Wo sie keine Kompromisse mehr zulassen und keine billige Gnade. Berührung mit Jesus ist auch da, wo Männer und Frauen mit dem Kreuz in Kontakt kommen und ihm nicht ausweichen. Denn das Kreuz kreuzigt unser Fleisch und das tut manchmal weh, es demütigt unseren Stolz, aber es läutert uns auch, es macht uns Jesus ähnlich. Das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt, sagt Jesus. Diese Berührung mit Jesus ist auch da, wo wir einander lieb haben. Wo wir weg von uns selber kommen, von unserer Eigenliebe, dieser Selbstliebe und wo wir Menschen lieben über den eigenen Tellerrand hinaus. Berührung mit Jesus ist immer auch da, wo wir versuchen, in dem anderen auch ein Geschöpf Gottes zu sehen, und wenn das manchmal auch sehr schwierig ist, weil derjenige nicht so auf unserer Welle ist. Aber jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wo wir so miteinander umgehen, ist Jesus in unserer Mitte. Berührt er uns. Wer sich auf diese Weise Gott hingibt, der lernt seinen Gott immer mehr kennen und lernt ihn auch immer mehr lieben. Und er wird selber ein Freund Gottes werden. Der Engel Gabriel sagt zu Daniel, du bist ein Vielgeliebter. Ich möchte ein Vielgeliebter Gottes sein. Und Gott wird dein Leben segnen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Lesen wir Psalm 91. Wer sich Gott hingibt, lernt ihn immer mehr lieben und wird selbst ein Vielgeliebter. Ja. Liebe Gemeinde, insgeheim schreit und seufzt doch diese gottfeindliche Welt in ihrem Innersten nach Erlösung. Wenn wir mal so die Nachrichten anschauen, wenn wir mal so wahrnehmen, was auch geschieht in unserem Land, in dieser Welt, wird vieles wesentlich brutaler, immer mehr. Auf der anderen Seite Spaßkonsumgesellschaft, sind sehr große Extreme. Da Mord und Tod und Krieg, Fanatismus und da Spaß und immer mehr Konsum. Und wenn wir da nicht stehen bleiben vor dem, was wir wahrnehmen, sondern wenn wir uns die Mühe machen, mal dahinter zu schauen, wenn wir erkennen, dass die ganze Schöpfung nach Erlösung schreit. Sie sucht nur an den falschen Orten. Aber letztendlich sucht jeder Mensch Erlösung. Letztendlich sucht jeder Mensch, das glaube ich, die Quelle seines Lebens. Jeder Mensch sucht seine Identität, seinen Ursprung und Heimat. Und ich glaube, auch wenn man das nicht so direkt erkennt, jeder Mensch sucht Jesus. Und wir können das gut wahrnehmen. Der Teufel stopft die Menschen immer mehr voll. und versucht, sie von Gott wegzuziehen. Und viele Menschen glauben ihm, vertrauen ihm, kaufen, trinken und essen und vertrocknen und werden vergiftet hier drin und werden belogen und betrogen, wie einst Adam und Eva. Und wenn diese Menschen, die da belogen und betrogen sind, wenn sie Jesus nicht kennenlernen, wenn sie Jesus nicht berühren und er sie nicht berührt, werden sie sterben. Sie werden verloren gehen. Und Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Er ist gekommen, um Menschen zurückzubringen zur Quelle. Und der Harald hat es ja heute schon gesagt. Nur in seinem Licht erkennen wir das wahre Licht. Nur in ihm haben wir das Licht des Lebens. Nur bei ihm ist die Quelle allen Lebens. Und das ist die Botschaft Gottes für diese Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkel wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Botschaft der Bibel. Und diese Botschaft ist immer noch gültig. Und ob diese Botschaft in den Götzendienst in Babylon hineinspricht oder ob diese Botschaft in unsere Zeit hineinspricht, sie ist immer noch dieselbe. Gott sucht immer noch Menschen, um sie zu retten. Und jeder Mensch braucht eine Begegnung mit Jesus, damit er umkehrt, damit er vom Unglauben zum Glauben kommt, von der Lüge in die Wahrheit, von der Leere in die Fülle, vom ewigen Tod ins ewige Leben. Da hat sich nichts verändert. Gott ist immer noch derselbe. Gott hat sich durch seine drei Freunde und durch Daniel offenbart in Babylon. Er hat sich durch Elia offenbart, dem Ahab und der Isabel, inmitten dieses Baalskultes. Er hat sich durch Paulus, Petrus, Johannes, die Apostel offenbart. Und er hat sich durch ganz viele Menschen offenbart, deren Namen niemand mehr kennt. Zur Zeit der Römer, Babylon, Baal, das große Imperium Romanum, das große römische Reich mit all seiner Macht, all seinem Glanz, all seiner Grausamkeit, all seiner Herrlichkeit, all seinen Göttern. Er offenbart sich auch heute noch unserer Welt, in unserer Herrlichkeit, in unseren Göttern. Er offenbart sich durch die Schande des Kreuzes und demütigt die Weisheit und den Stolz und die Macht dieser Welt durch das Kreuz von Golgatha. Und ruft immer noch Menschen zu diesem Kreuz. Damals wie heute. Das ist das Evangelium. Er offenbart sich durch seine Kinder. Dieser Gott hat seinen Heiligen Geist und sein Wort in unser Herz gelegt. Worte des Lebens. Seine Treue, seine Liebe stehen. Sie sind nicht veränderlich. Sogar Mauern und Türen verschlossene sind kein Problem für ihn. Seine Zusagen bleiben ewig gültig. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Sein Heiliger Geist ist die Anzahlung Gottes für uns auf das ewige Leben. Er liebt uns in vollkommener Liebe. Können wir, glaube ich, nie erfassen richtig, was das eigentlich bedeutet. Wir wissen, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und er war vorher noch vollkommen überzeugt, dass er zu Jesus stehen wird, dass er Jesus nie verleugnen würde, ich doch nicht. Bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und als es denn drauf ankommt, versagt er jämmerlich. Wer hätte nicht versagt? Aber Jesus ist nicht nachtragend. Jesus trägt ihm das nicht nach. Er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Was für ein Vertrauensvorschuss. Jesus vertraut und gibt immer wieder eine neue Chance, weil er liebt. Er vertraut dir, weil er dich liebt. Was würdest du antworten, wenn er dich jetzt fragen würde, wie sieht es in deinem Herzen aus? Vertraust du mir? Glaubst du mir? Wie würdest du die Frage jetzt beantworten für dich? Ja. Glaube wächst durch Offenbarung. Offenbarung bedeutet, ich erkenne in meinem Herzen, wer Gott wirklich ist für mich und wer ich vor Gott bin. Und Offenbarung ist da, wo gegenseitige Berührung ist. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das kennen wahrscheinlich viele. Ich halte das mal hoch. Ist das bekannt, ja? Das ist dieses Bild von Michelangelo. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt mit den zwei Armen. Das ist wesentlich größer in der Sixtinischen Kapelle. Da berührt der Arm Gottes den Arm des Menschen. Und das ist die Erschaffung Adams. Und genau darum geht's, liebe Freunde. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, als ein Gegenüber. Und Gott will mit dem Menschen in ungeteilter Gemeinschaft leben. Und genau deshalb hat Jesus uns ja auch erlöst, um diese Gemeinschaft, um diese Einheit wiederherzustellen. Und diese volle Gemeinschaft bedeutet immer, dieser Gott will dich ganz. Das bedeutet immer, dieser Gott will dein ganzes Leben. Deine ganze Anbetung, deine ganze Liebe zu seinem Wort, deine ganze Liebe zu den Geschwistern, deine ganze Liebe zum Kreuz, deine ganze Selbstverleugnung und deine ganze Hingabe. Und mit weniger wird der Heilige Geist, wird Gott, wird Jesus sich nie zufrieden geben. Unser Leben ist kurz. Es kann manchmal schnell zu Ende sein. Werden wir uns je mit weniger wirklich zufrieden geben, als mit dieser Hingabe? Ich glaube, nur wenn dein Herz wirklich von Gott erfüllt ist und gefüllt ist und gedrängt ist, lasst mich mal dieses Bild gebrauchen, nur dann können wir wirklich auch glaubhafte Zeugen sein in einer Welt, die immer gottfeindlicher wird. Und ich persönlich möchte diesem Gott treu dienen. Ich möchte ihn bezeugen mit meinem Leben, mit allem, was mich ausmacht. Ob alles jetzt rund läuft oder ob ich ganz unten bin, im Sieg oder in der Niederlage. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass nur Gott aus den größten Niederlagen eines Menschen die größten Siege machen kann. Da, wo wir am meisten am Boden sind, macht er am meisten an Leben wieder draus. Vorausgesetzt, wir kommen auch zu ihm, wie Petrus. Und wir laufen nicht weg wie Judas, der den Tod fand. Dieser Gott ist absolut treu und er ist absolut verehrungswürdig. Er soll mir alles in allem sein und wo es noch nicht ist, soll er es werden. Ich denke, da hat jeder seine Baustellen von uns. Das ist das Ziel für mein Leben. Und wenn ich von dieser Erde gehe und ich weiß nicht, wann das ist, möchte ich sagen, ja, ich habe alles gegeben, Herr. Ich habe mich gegeben. Ich habe viel Mist gemacht, vieles verbockt, aber ich habe mich immer wieder an dich gehängt. Ich war immer wieder mein Ziel, mich dir hinzugeben, diesem Leben. Und es ist nicht nur mein Ziel und mein Verlangen, sondern es ist auch sein Ziel für mein Leben und für dein Leben, dass du dich hingibst an Gott in allem. Ich habe das jetzt aufgezählt heute. Dass du treu wirst und treuer hingegebener Mensch wirst, der sich an Jesus hingibt. Und das wirst du auch ausstrahlen. Du wirst das Leben, was er in dir schafft, ausstrahlen, da wo du lebst. Das ist das Ziel für mein Leben und ich wünsche das jedem von euch von ganzem Herzen, weil ich glaube, es ist das Wichtigste in diesem Leben, dass uns Gott alles in allem wird. Dass wir sagen können, mein Herr und mein Gott, aus der Tiefe unseres Lebens. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und wir bitten dich, dass es noch weiter wirkt durch deinen Geist in unseren Herzen. Du dein Werk vollendest, was du in jedem von uns angefangen hast. Amen. Segne und behüte dich, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.